Essen, Trinken, Reden, heute in einer wunderschönen Praxis, mitten in Wien im 7. Bezirk bei einer Psychotherapeutin, Gertraude Thalendorfer-Steinbauer. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo.
Hallo Christine, ich freue mich auch, dass du da bist und ich bin schon gespannt auf unser Gespräch.
Ich finde es bei dir total gemütlich. Man kommt da herein, man fühlt sich schon geborgen, die Sonne scheint, dann plätschert hier, falls man das auch hören sollte, ein kleiner kunstvoller Brunnen, viele Pflanzen, warme Farben. Also man kommt herein und ich glaube, dass man da auf jeden Fall die Seele baumeln lassen kann oder zumindest öffnen kann. Ich denke, deine Klienten werden sich hier sehr wohlfühlen. Ich glaube, den Eindruck hast du auch, oder?
Den Eindruck habe ich und bekomme ich auch jedes Mal bestätigt. Vor allem, weil der Raum sehr groß ist, hell ist und die Farben sehr warm, ansprechend.
Genau, und ein hoher Raum, so eine richtig schöne Altbauräumlichkeit ist das. Also zum Wohlfühlen und auch zum schönen Plaudern, was wir jetzt gleich starten. Ich habe mir gedacht, dich zu besuchen, weil das Thema Ernährungskrankheiten, im weiteren Sinne Essstörungen, ein großes Thema in unserer Gesellschaft geworden ist. Jetzt gleich einmal vorweg, wie siehst du das? Nimmt das schon zu, dieses Problem der Essstörungen?
Also ich habe die Praxis habe angefangen mit Atem- und Körpertherapie-Praxis und habe die Praxis seit 22 Jahren ungefähr und ich finde, ja, es nimmt zu. Es nimmt insofern zu, dass es immer jüngere Frauen auch betrifft. Meine Praxis ist ja vor allem für junge Erwachsene ab 18. Ja, es nimmt zu, es nimmt der Leistungsdruck zu und somit auch der Druck, nicht nur perfekt, intelligent, erfolgreich, sondern auch schön zu sein. Schön
und schlank vor allem, genau.
Schlank.
Betrifft es aber jetzt auch immer mehr, was ich so mitbekomme, auch Männer. Also Frauen sind natürlich die Vorreiter, was Essstörungen betrifft, aber hast du nicht den Eindruck, dass jetzt Männer auch mittlerweile schon mehr betroffen sind? Vielleicht nicht so sehr, dass sie das Gefühl haben, sie brauchen eine Unterstützung in Form von einer Therapie, aber so merkst du das nicht auch, dass da schon der Trend in die Richtung geht?
Ich höre es und habe schon mitbekommen, ich kann es nicht sagen von meiner Praxis, von meinen Klienten oder Patienten. Ja, ich höre es von den Medien.
Hast du überhaupt generell den Eindruck, dass mehr Frauen eine Psychotherapie besuchen oder ist es schon, hält sich schon langsam die Waage, männlich, weiblich?
Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mehr Frauen als Klienten habe. Ich kann sagen, 3/4 Frauen und 1/4 Männer.
Mhm. Woran liegt das? Die Männer haben immer noch den Eindruck, Therapie ist was, was man, da hat man was, da ist was nicht in Ordnung und ich, bei mir ist alles in Ordnung, ich brauche das nicht. Das Vorurteil einer Therapie, ist das das gegenüber einer Therapie?
Vielleicht zum einen das Vorurteil und zum anderen schon auch die Angst, sich zu öffnen.
Mhm.
Und die Angst dann nicht erfolgreich zu sein, weil eine Therapie ja schon so ist, dass es auch Arbeit ist, dass es nicht nur Geld, sondern auch Energie kostet.
Mhm.
Und dass der Fokus sich in der Zeit einer Therapie schon so auf die Innenschau auch richtet.
Mhm.
Und dass da viele Männer Angst haben, dass dann vielleicht der Beruf die Leistung ins Hintertreffen tritt.
Mhm. Und weil man ja letzten Endes auch das Ziel nicht definieren kann, außer vielleicht schon, dass man sich besser fühlt, aber es ist jetzt nicht so greifbar, es ist jetzt nicht in Zahlen und in sonstigem irgendwie erfassbar, wo doch Männer vielleicht eher in die Richtung tendieren würden, dass sie daran arbeiten.
Und vielleicht Männer in die Richtung tendieren, will jetzt auch keine Verallgemeinerungen aussprechen, aber vielleicht mehr die Kontrolle haben zu wollen.
Mhm.
Und die Kontrolle ist da schwer eben zu definieren und die Kontrolle. Es geht ja eher bei der Therapie darum, zum Teil oder kontrolliert die Kontrolle loszulassen. Ja?
Mhm.
Also das zu dosieren und es offen zu lassen, wie lange dauert es, wie tief geht es. Und da sind vielleicht Frauen risikobereiter.
Mhm. Genau. Kommen wir gleich jetzt zu Essstörungen. Es gibt da ja natürlich viele verschiedene Krankheitsbilder. Es gibt jetzt nicht nur die Magersucht oder auch die Fettsucht, sondern es gibt ja viele verschiedene Facetten dazwischen. Aber wenn man jetzt als Patient oder Klient zu dir kommt mit dieser wirklichen Problematik, wie ist da tatsächlich der Zugang von deiner Seite her? Weil ich aus der Praxis weiß, dass sehr viele Menschen, Frauen einfach glauben, dass das dann als Thema den Hauptteil einnimmt bei einer Therapie. Aber das findet ja so nicht statt. Die sind dann oft enttäuscht, weil sie glauben, man spricht dann über ihr Essverhalten, was ja nicht der Fall ist, sondern das muss ja viel tiefer gehen. Wie läuft das denn tatsächlich ab und was ist da dein Zugang?
Es läuft bei mir so ab, dass eigentlich manche oder die meisten jungen Frauen kommen und benennen am Anfang dieses Thema Essstörung nicht, sondern kommen wegen hohem Leistungsdruck, wegen depressiven Verhalten, wegen vielleicht Tendenzen in Richtung Burnout eben und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder Unzufriedenheit in der Sexualität. Und manche benennen es gar nicht, manche wissen es auch noch gar nicht. Und im Zuge der ersten paar Sitzungen oder so zeigt sich es manchmal für mich. Und ich benenne es auch nicht gleich. Und es kommen wirklich wenige, die gleich beim Erstgespräch es benennen und sagen, ich habe da ein Problem.
Wenn jemand kommt und sagt sofort, dass das sein Thema ist, die Magersucht zum Beispiel, wie gehst du damit um?
Ja, ich nehme es genauso einmal auf, frage so, nehme meine Anamnese auf. Und für mich ist es so, dass ich es ziemlich gleich benenne, dass ich jetzt keine Kalorien zähle mit den Klienten und auch nicht den Hauptfokus drauf lege, sondern ich nehme so drumherum einmal und schaue, was ist familiengeschichtlich der Hintergrund. Und wir bearbeiten so die anderen Themen, ja, die Themen eben so. Ich schaue drauf, dass diese Person wieder einen guten Kontakt zu ihrem Körper kriegt, zu sich selber kriegt, um allgemein den Druck rauszunehmen. Und das Thema Essen ist jetzt in der Therapie, das wollen sie auch gerne, ist kaum ein Thema.
Ja? Genau, aber viele erwarten sich dann doch auch, über dieses Essverhalten zu kommunizieren, das eben nicht korrekt ist. Das habe ich so mitbekommen schon mal. Aber du schaffst es scheinbar, einfach wirklich die anderen Bereiche in den Vordergrund zu rücken, sodass die dann einfach das in die Richtung auflösen lernen. Aber es ist schon so, glaube ich, und meine Erfahrung hat es mir auch schon gezeigt, dass manche, die ein Problem wirklich mit der Ernährung haben, im Verhalten, dass sie das Gefühl haben, wenn sie da zu einer Therapie gehen, dann ist das Thema. Die verstehen oft nicht, dass die Esssucht natürlich auch eigentlich das Symptom ist für etwas ganz anderes, das ja aufgearbeitet werden muss, und wollen halt nur über das Symptom sprechen. Das hast du so noch nicht erlebt. Oder gibt es dann welche, die vielleicht gar nicht mehr gekommen sind, weil sie sich erwarten, red mit mir über mein Essverhalten und nicht über meine Kindheit. Weißt du, was ich meine? So, die Erfahrung habe ich gemacht, es wurde mir in meiner Praxis zumindest so erzählt, dass das Verständnis von den Menschen, die kommen zu einer Therapie, betreffend der Art und Weise, wie man damit vorgeht, nicht da ist. Ja.
Also bei mir ist es eher so, ja, wir reden über die Symptome. Es gibt auch in meiner Therapieform, ich bin integrative Gestalttherapeutin, dann diese Art Rollenspiele, wo wir versteckt einmal, ja, also den Ekel oder die Angst, die Angst auf den Sessel setzen. Und es darf die Angst reden über zu dick zu werden oder auch den Körper reden lassen, damit diese Spaltung Körper und Bewusstheit, damit die wieder vereint wird. Und wenn jemand dann seinen Körper hört, ja, wenn der Körper in der Rolle des Körpers eben spricht, wie es ihm geht, wenn er tagelang wenig zu essen kriegt oder ihm traurig ist, weil er abgelehnt wird, weil er eben jetzt 20 Decker zugenommen hat, dann ist das schon was anderes und dieser Bezug wird wieder hergestellt. Ich bringe praktisch die Person mit dem Körper in Dialog und um so wieder einen Kontakt herzustellen.
Sehr ja. gut, ja. Warum ist das überhaupt so, dass man dann nicht mehr essen möchte, dass man Angst hat vor einer Gewichtszunahme? Warum ist die Wahrnehmung des eigenen Körperbildes dann so verschwommen, dass man nicht wahrnimmt, dass man schon viel zu dünn ist zum Beispiel? Und immer noch Angst hat zuzunehmen. Woher kommt das? Wieso ist das so abgelegt an dem Gehirn? Gibt es dazu Erklärungen, warum dann der Mensch anfängt, gerade bei einem lebenswichtigen Ereignis wie Nahrungszufuhr, da sich selbst einen Strick zu drehen?
So, ich finde einfach, weil eben die Verbindung, der Kontakt abgebrochen ist. Ja? Mhm. Und weil jetzt irgendwelche andere Ängste diesen Menschen dominieren. Mhm. Abgelehnt zu werden, beziehungsweise weil diese Verbindung eben unterbrochen ist.
Das heißt, in Wahrheit ist es auch so, dass der Mensch natürlich als sich präsentiert, sein Körper wird präsentiert, der Öffentlichkeit, anderen Menschen, und man will da bestehen, man will sich zeigen, aber man hat das Gefühl, man zeigt sich nicht richtig und zeigt sich nur dann richtig, wenn man dünner ist, keine Ahnung. Und da ist das auch in die Richtung vielleicht ein Teil.
Ja, oder so wie ich bin, werde ich nicht angenommen. Ja. Und das sind natürlich Erfahrungen, die dann weit zurückgehen in die Kindheit. Also ohne die Kindheit mit einzubeziehen und die eigene Geschichte mit einzubeziehen, biografisch zu arbeiten, geht es einfach nicht. Gar nicht, ja. Und man kann es eigentlich nicht so über einen Kamm scheren. Es sind so viele Aspekte, es kann ein einzelnes Trauma sein, es können über Jahre Traumata passiert sein. Mhm. Man kann es ja dann, früher hat man ja immer wieder gesagt, das ist so eine Mutterthematik, ja, es spielt so viel mit. Mhm. Ja.
Das heißt, man muss auf jeden Fall oder sollte auf jeden Fall bei solchen Geschichten schon definitiv weit zurück in die Vergangenheit schauen und vor allem das Verhältnis zu den Eltern aufarbeiten.
Meistens. So ist es, ja. Mhm. Ja.
Die Thematik der Essgestörtheit, sagen wir es mal so, ist wirklich eine große und beginnt ja letzten Endes schon bei jüngeren Menschen, also nicht bei jungen Erwachsenen, sondern schon bei den Jugendlichen. Das ist der Gesellschaftsdruck, dieses Schlanksein und auch Fit, Muskulatur ist wichtig im Moment, dass man die zeigen kann. Ein Sixpack ist ganz klassisch, normal wichtig geworden. Ja. Aber Eltern spielen da trotzdem auch noch, glaube ich, die Rolle des Vorlebens, was Eltern und vor allem Mütter den Kindern vorzeigen und vorleben. Wie ist da aktuell deine Meinung dazu, weil viele Frauen, die ja jetzt Kinder bekommen, ein Problem haben mit sich, ihrem Körper, mit der Ernährung. Siehst du das auch kritisch, weil diese Generation Mütter jetzt Kinder erziehen soll, die ja selbst nicht zurechtkommen, großteils. Was passiert da jetzt?
Also die Mütter oder Eltern überhaupt, aber die Mütter spielen für mich jetzt in der Thematik Essstörung schon insofern eine Rolle, dass ich es immer wieder, vor allem bei der Magersucht, auch bei der Bulimie, aber bei der Magersucht immer wieder auch sehe, ohne dass ich jetzt es verallgemeinern will, aber dass es immer wieder auch Familien sind, wo es für die junge Generation, für die Jungen einfach nicht erstrebenswert ist, fraulich zu werden oder Frau zu sein. Dass dieses Mutterbild, das dieses junge Mädchen eben vor sich hat, nicht unbedingt positiv besetzt ist, nämlich was den Selbstwert anbelangt. Mhm. Ja? Also irgendwas ist in diesem jungen Menschen, was sagt, es ist nicht erstrebenswert, es ist nicht nachahmenswert, Mutter zu sein, weil ich eben von mir in mir dieses negative Mutterbild habe. Und das sind meistens Frauen, die jetzt ja, keinen Selbstwert haben. Das sind oft Mütter eben, die unglücklich in der Beziehung sind, die sich unterordnen, nicht freiwillig unterordnen. Also die vielleicht mit ihrer beruflichen Karriere zurückgesteckt haben. Und ja, wo es einfach darum geht, dieses Frausein zu verweigern auch. Auch im Körper, ja. Sämtliche Formen, die jetzt auf Frausein hindeuten, sind nicht erwünscht. Ja.
Und wie ist das dann bei Söhnen? Wenn diese Mütter Söhne haben, das wirkt sich dann nicht aus?
Das kann ich nicht sagen. Da habe ich wirklich keine Erfahrung. Ich habe noch nie einen Mann oder einen jungen Mann oder auch Eltern mit einer Magersucht gehabt. Das kann ich nicht sagen, weil es auch nicht.
Das heißt, tatsächlich ist dann dieser Konflikt zwischen Mutter und Tochter, was das betrifft, enorm. Also das kann schon zu wirklichen großen Schwierigkeiten letzten Endes führen, wenn deine Mutter so, auch wenn sie gar nichts dafür kann, aber ihrem Kind das vorlebt.
Genau, das ist das ganz Wichtige, dass man sagen soll, diese Mütter können nichts dafür. Genau. Es kommt ja auch dazu, dass diese Mutter auch keinen positiv besetzten, keinen Stellenwert in der Beziehung hat. Es ist dann auch so, wie geht der Vater mit der Mutter um und wie viel Wertschätzung kommt vom Vater dem Frausein gegenüber. Also für mich ist es schon auch so, weil zur Ablösung bei jungen Frauen, zur Ablösung von der Mutter gehört ja immer ein liebevoller Vater, der das unterstützt und ein wertschätzender Vater, der auch die Mutter wertschätzt. Und der halt in der Pubertät auch die Tochter liebevoll unterstützt, wenn's Konflikte gibt mit der Mutter. Und wenn das nicht ist und wenn die Eltern auch kein gutes Verhältnis haben, dann spielt es natürlich auch eine Rolle, wie sieht das Mädchen auch, sage ich jetzt, oder die junge Frau, aha, wie werde ich behandelt als Frau?
Ja, klar.
Also ich weigere mich das sehr zu sagen, so wie es früher oft in den Büchern auch vertreten war, es ist eine Mutterproblematik. Ja. Es ist eine familiäre Problematik, wo eben auch der liebevolle, unterstützende Vater dazugehört. Und ich merke es immer nur, dass es sind auf jeden Fall auch leistungsorientierte Familien immer wieder, wo dieser Perfektionismus, dieses Gutsein-Müssen so im Vordergrund steht. Ja, und nicht der Genuss und nicht das einfach akzeptiert werden, wie man ist. Ja.
Jetzt haben wir natürlich aber ein Zeitalter erreicht, wo die Scheidungsrate sehr, sehr hoch ist, wo sich Eltern relativ bald einmal doch wieder auseinanderarbeiten und dann die Kinder getrennt erziehen oder großziehen, wie auch immer. Und das manchmal besser, manchmal schlechter und manchmal haben beide wieder einen Partner, manchmal nicht. Aber wie ist das dann, was löst oder kann das dann diesbezüglich auslösen, wenn die Mutter dann alleine für dieses Mädchen in dem Fall jetzt Verantwortung trägt, der Vater diese Rolle nicht übernehmen kann, das auch zu zeigen, wie der Umgang mit einer Frau schön und gut und wertschätzend wäre, da stellt sich ja dann die nächste Problematik vielleicht sogar dar, die was anrichten kann oder nicht.
Ich finde, das kann man nicht so sagen, weil auch getrennte Eltern können liebevolle Eltern sein. Und der Vater kann seine Wertschätzung Frauen gegenüber dem Kind der Tochter weiter darbringen oder auch wie er über seine geschiedene Frau spricht. Also ich finde, die Trennung allein ist jetzt nicht ein Grund,
dass es zu Problemen kommt.
Dass es diesbezüglich zu Problemen kommt. Und wenn, dann liegt es schon viel, viel früher. Ja, wenn man bedenkt, dass die Prägungen sich ja in den ersten 4 bis 6 Jahren abspielen.
Ja, manche Ehen halten gar nicht so lange.
Stimmt.
Und was ist dann, wenn das Miteinander der Eltern nicht so gut ist? Wenn das einfach eben der Vater überfordert auch mit dem Kind, überfordert es vielleicht teilweise zu wenig, sieht gar nicht, sieht die Mutter überfordert. Das heißt, eigentlich birgt da steckt schon viel Potenzial für Probleme in der Zukunft in solchen Kindern dann.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ob das jetzt nur Probleme jetzt punkto Essverhalten
sind oder generell, nicht.
Generell. Ja.
Mhm. Immer mehr Frauen, die auch schon Kinder haben, erwachsen sind, ihr Leben leben, schon über 30 Jahre alt sind oder älter, neigen, finde ich, in dieser jetzigen Zeit auch mehr dazu, nicht, das hat nichts mit Corona zu tun, sondern schon seit ein paar Jahren ist es so, dass die da erst beginnen, eine sogenannte Essstörung zu entwickeln, nämlich die Essbrechsucht. Es geht so in Richtung Binge Eating Disorder, also sie essen sehr viel auf einmal, dann natürlich wissen sie, dass das nicht ideal ist für die Figur und so weiter, erbrechen es danach. Was ist da los? Warum ist das? Warum ist die Entwicklung in die Richtung gerade auch so vorhanden? Liegt es auch am Gesellschaftsdruck?
Also schon auch. Ich finde, es ist wieder einerseits der Gesellschaftsdruck und andererseits genauso wieder dieses, es ist immer wieder dieses Gestörte, wenn ich jetzt in dem Zusammenhang das Wort verwenden darf, dieses gestörte Verhältnis zum eigenen Körper, zur eigenen Wahrnehmung.
Mhm.
Und immer so diese Vorstellung, so einem Idealbild entsprechen zu wollen.
Mhm.
Ja? Also du sprichst die Bulimie an.
Ja. Ja.
Und es ist wieder eben dieses Unglücklichsein mit sich selber, sich nicht anzunehmen.
Mhm. Ja. Warum ist das gerade in der heutigen Zeit so, dass so viele Menschen, nicht nur Frauen, auch Männer eigentlich, so unzufrieden sind und auch so ideal nachjagen? Ich meine, es ist schon sicher das Zeitalter von Facebook, Instagram und Co., wo man Dinge vorgezeigt bekommt, aber abgesehen davon, dieses ich will so super sein wie kein anderer, und ich erlebe es auch, dass junge Männer teilweise voll studieren, neben Vollberufstätigkeit und dann auch noch ins Fitnesscenter gehen regelmäßig. Das heißt, diese enormen Geschichten, die sich da auftun, die sie da erledigen möchten und auch tun, die bleiben natürlich kurzfristig wie in der Jugend, oder wenn man jung ist, schafft man das. Also woher kommt denn dieses, ich will alles niederreißen und ich noch besser als alle anderen? Das ist, war früher in der Form noch nicht so. Das hat sich, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren massiv in die Richtung entwickelt, dass unsere jungen Erwachsenen jetzt auch Vollgas geben und ins Burnout stoßen, schön langsam, finde ich.
Also ich glaube schon, dass es eben so mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun hat, dass es immer noch besser, noch schneller, und es ist ja sehr im Sport, man, ja, es muss immer noch besser, noch, ja, höher, noch schneller, die Menschen müssen noch schöner und alles vereinen. Ja? Also nicht nur den Beruf, eben bei jungen Frauen. Ich kann mir nicht vorstellen, ich bin jetzt 65 und ich kann mich nicht erinnern, dass wir unter so einem Druck gestanden,
genau,
sind.
Ja.
Weil Frauen müssen jetzt auf jeden Fall einen akademischen Abschluss haben, 2, 3 Kinder haben, weil es dazugehört, erfolgreich im Beruf sein, die Beziehung sollte genauso funktionieren. Und dann kommt auch dieser enorme Druck, dieser Freizeitdruck, dass man alle Sportarten kennen muss, die jeder kennt und mitmachen muss. Also es ist irgendwie, ich merke, wenn ich jetzt rede, dass ich schneller werde mit dem Reden. Ja? Es muss alles noch mehr und noch besser, und der Druck wird ja auch immer mehr. Ja?
Na, aber wie kann man denn die Menschen wieder ein bisschen runterbringen? Ich meine, Corona zwingt sie ja jetzt teilweise dazu. Das ist ja in Wahrheit für den Gesellschaftsdruck, für den Leistungsdruck. Ich meine, dafür entsteht woanders ein anderer Druck, der auch nicht wirklich hilfreich sein kann. Aber dennoch, wir sind jetzt gerade ausgebremst. Aber unabhängig davon, wie kann man den Leuten wieder vermitteln, lieber ruhig, lieber langsam, lieber regelmäßig weniger als übertrieben, ganze Zeit extrem überfordern. Und vor allem überfordert man ja nicht nur sich selbst, sondern sein Umfeld. Und das müssen nicht einmal die eigenen Kinder sein, das kann sogar das Haustier sein, das kann der Hund sein, das kann die Tante sein, das kann die Nachbarin sein, die da schlechtes Gewissen hat, wenn man dauernd sieht, wie die geht dauernd laufen. Ich muss auch. Also das steckt ja so arg an, aber wie kommt man da wieder raus aus diesem, wo wir gerade drinnen stecken? Ist das eher ein Lauf der Natur, dass sich das wieder reguliert, oder wird es nochmal schlimmer, bevor es besser wird?
Ja, da bin ich bei dir, Christine, weil wenn du ansprichst, der Lauf der Natur ist kommen dann so Sachen wie Corona, mhm. wo ich auch täglich in der Praxis von meinen Klienten höre, die Gott sei Dank all die Arbeit behalten haben, es geht ihnen gut und es gibt keine wirtschaftlichen Probleme und es ist auch niemand jetzt gesundheitlich betroffen. Mhm. Die Mehrheit spricht davon, dass es die Verlangsamung ist, mhm. die ihnen gut tut und dass es auch die Zurücknahme vom Freizeitstress ist mhm. und dass die Konzentration aufs Wesentliche. Leute überlegen, ob sie wirklich jetzt unbedingt eine Fernreise pro Jahr brauchen, überlegen und kommen drauf, okay, ich komme auch ohne wöchentlichen Theaterbesuch aus und besinnen sich wirklich wieder auf Dinge. Ich habe letztes Mal im Radio eine Sendung gehört, auf Musizieren oder einfache Instrumente sich zu besorgen und alltägliche Dinge zu tun, die mit Selbstfürsorge auch zu tun haben. Sie backen wieder Brot oder mhm. Backen mehr Kuchen selber, anstatt mhm. sie einzukaufen. Also ich finde dieses Wort Selbstfürsorge, mhm. um sich eben runterzuholen und so, was tut mir gut und was ist es, was ich auch körperlich wahrnehme, wo ich von den Körperreaktionen angenehme Reaktionen habe. Ja? Mhm. Und das ist wieder der Kontakt zu sich und zum Körper. Mhm. Ja, wie, aha, da geht meine Atmung langsamer, ich rede langsamer, ich bewege mich langsamer und ich fange mich an wahrzunehmen und zu spüren. Mhm. Weil ich glaube nicht im Alltag, dass jeder Zeit hat, in der Früh sich 5 Minuten hinzustellen, das Fenster aufzumachen, zu atmen oder ich rede gar nicht von einer Viertelstunde, 20 Minuten Yoga zu machen. Mhm. Die Zeit gibt es im Alltag nicht. Und wenn es jemand tut, dann spürt er, und da mache ich keine Werbung jetzt für Yoga oder Atemübungen, nur es sind die einfachen Dinge, die ihm dann zu sich bringen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es so viel Angst vor dem, was spüre ich und was nehme ich wahr, wenn ich mich mit mir auseinandersetze. Mhm. Und da kommen wir wieder zur Therapie, weil in der Therapie ist das so das Grundthema, sich mit sich, mit den eigenen Gefühlen, eigenen Problemen auseinandersetzen. Mhm. Und das macht schon auch bei der Mehrheit der Menschen Angst. Ja,
ja. Ja. Ja, weil man ja eben vielleicht auch so viele Dinge im Alltag tut, um das nicht zu tun zu müssen, ja, genau. Um sich von dem abzulenken.
Genau.
Ich bin weit davon entfernt, Corona jetzt als eine Hilfe für uns alle da jetzt darzustellen. Aber so wie sich das anhört und auch wie es viele empfinden, ist es tatsächlich ein Ausbremsen von etwas, was so hätte nicht weiter funktioniert auf Dauer, weil die Leute ins Unglück gestürzt sind und schon langsam vielleicht zur Besinnung kommen, aber es hat natürlich die Negativseiten von Corona sind massiv und mhm. hoffen wir, dass das bald ein Ende nimmt, aber wenn es etwas Gutes vielleicht haben kann, dann ist es das, dass, so wie du sagst, die Leute sich doch mehr Zeit nehmen für Selbstfürsorge mhm. und für Dinge, die Zeit brauchen und die man sich jetzt auch nehmen kann und soll. Mhm. Allerdings gibt es irgendwann wieder eine Zeit danach, nach Corona, und es wäre wahrscheinlich wichtig, die Leute so zu managen und zu betreuen, dass sie dann daran festhalten und nicht ganz schnell wieder im Hamsterrad sind und sich auch wirklich diese Zeitfenster schaffen und das in Ruhe. Ich weiß selber als Mutter und berufstätige Hausfrau und so weiter, dass man dann manchmal weiß, ja genau, 20 Minuten Yoga, das wäre super, aber während man das dann macht, ist der Kopf voll mit 17 anderen Dingen, die ja noch anstehen. Das heißt, man muss wirklich dem Gehirn Zeit geben, sich daran zu gewöhnen, es wirklich auszuschalten. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Es ist ein Trainingsprozess und ich glaube, dass da einfach eine Therapie, die dann hinführen kann, total wichtig ist. Ja, also Psychotherapie auch in die Richtung, um, ich glaube, das Gehirn ein bisschen zu beruhigen, um den Alltag einfach zu sortieren und neu zu strukturieren, denke ich mir.
Das Gehirn zu beruhigen und um die Werte wieder hervorzuheben und Ressourcen hervorzuheben, die wirklich zufrieden machen und auch zu überdenken. Ja? Was ist es für jeden Einzelnen, was zufrieden macht? Mhm. Ist es der Erfolg? Ist es das Geld? Mhm. Ist es eine glückliche Beziehung? Ist es die Flucht in eine Beziehung zum anderen? Oder fange ich erst einmal bei mir an und schaffe es auch alleine, auch wenn ich Single bin, glücklich zu sein und kann dann so als Sahnehäubchen mich in eine Beziehung begeben?
Mhm.
Ja.
Das ist sicher auch ganz, ganz wichtig, diese Selbstliebe und auch das, was ich mache, ist meines. Und das muss nicht so sein, wie es alle anderen machen. Ich muss nicht so wie alle anderen, um glücklich zu sein. Ich glaube, das ist auch ein Thema und darum auch dieses Gewichtsthema. Ich muss nicht so dünn sein wie die, um glücklich zu sein. Ich muss nicht solche Haare oder so ein Aussehen haben wie diese oder jene. Aber das ist so in unserer Gesellschaft angekommen, dieses ständig vorgeführt bekommen, was Idealbild eigentlich ist, wobei jeder für sich das natürlich auch differenzieren kann oder erkennen kann, was sein Ideal ist. Aber letzten Endes wollen wir das immer spiegeln, was uns vorgeführt wird. Und dann neigen immer mehr junge Mädchen, das natürlich nachzuahmen, Germany's Next Topmodel und all diese Fernsehgeschichten, die da auch leider ausgestrahlt werden, fördern schon auch, glaube ich, die Jugend in diese Schiene zu kommen. Ja, das ist schon eine Problematik, ja, dieses vorgeführt bekommen, was ideal ist. Wobei es in Frage zu stellen ist, was ist ideal. Und es führt dann eigentlich nicht nur immer das Elternhaus und der Konflikt vielleicht mit Mutter, Vater zu der Problematik, unter anderem zu einer Essstörung, sondern auch tatsächlich die Gesellschaft allgemein.
So ist es.
Und das ist ja eigentlich auch ein Riesenthema. Essstörungen sind eigentlich, kann man sagen, nicht heilbar. Oder? Eigentlich ist es wichtig zu erkennen, dass man den Umgang damit erlernen darf und kann, aber dass man jetzt jemand, der eine Magersucht erlebt hat, im schlimmsten Falle, ja, mit wirklich stationärem Aufenthalt und alles wird dann wieder halbwegs gut und gesund, ja, ist nicht gesund, sondern hat jetzt sozusagen die schwere Phase überwunden und lebt jetzt in einer, glaube ich, guten Phase, aber gesund kann man, von gesund kann man dann nicht dann sprechen, oder doch?
Also ich gehe sehr vorsichtig mit dem Wort heilbar um, weil es klingt so nach, ich nehme eine Wunderpille und dann ist alles weg, so wie ein Zauber. Es ist eine Veranlagung oder es ist eine Störung, die sehr früh sich entwickelt und die dann verlagert wird. Ja? Also es ist eine Suchtstörung. Ich finde schon, dass man so weit in den Griff kriegen kann, dass der Betroffene oder die Betroffene jetzt nicht mehr darunter leidet.
Mhm.
Aber es bleibt so, dieses Suchtpotenzial bleibt. Ja? Und es ist die Frage, in welchem Ausmaß es ist. Ist es so, dass die Person eben, wie gesagt, beeinträchtigt ist in ihrem Lebensglück? Oder ist es so, dass ich weiß, aha, ich habe so diese Tendenz dazu und ich muss aufpassen und ich nehme diese Warnsignale des Körpers früh genug wahr? Ja? Also ich will nicht sagen, dass es bleibt, die Veranlagung bleibt vielleicht. Ja?
Aber
das Thema bleibt, der Umgang wird auf jeden Fall besser. Und es wird der Umgang zu sich besser und oder mit sich, aber mit dem Heilen ist es immer so. Mhm. Das heißt, das würde ja heißen, es ist kein Thema mehr. Mhm. Ja, und das, ich denke, es bleibt Thema, aber das ist ja auch mit den ganzen Traumata und es ist überhaupt mit sehr frühen Störungen. Das Thema bleibt, aber es ist die Frage, wie geht jemand um damit und kann das Defizit, das jemand früh aufbaut, kann das später dann vielleicht sogar zu einer Ressource werden. Und das ist das Geschenk, das man mitkriegt auch. Ja? Sich besser kennenzulernen, der Umgang wird sensibler damit. Und es bleibt natürlich Thema. Ja?
Kann man das auch so ein bisschen erklären, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, warum ein Mensch das Verlangen hat, zu erbrechen, weil es ist ja doch etwas, was sehr unangenehm ist eigentlich. Ja? Also man tut sich ja da echt weh damit. Muss man ja den Finger in den Mund stecken, so weit, das muss man sogar üben, weil das schafft nicht jeder. Und das ist dann auch, es schmeckt ja nicht, es ist sauer teilweise schon, ja. Warum, was geht da in den Menschen vor? Kann man das irgendwie, warum macht er das? Kannst du das ein bisschen erklären?
Warum macht er das? Ja, eben auch aus verschiedenen Gründen. Einerseits, um der Nahrung, die im Körper jetzt ist, nicht die Chance geben, sich in Form von Fett oder Gewicht anzulegen, damit er das wieder los wird. Ja, und auch um sich von dem Völlegefühl zu erleichtern. Mhm. Es gibt verschiedene Aspekte, um das Schuldgefühl, das auch mit dem zu viel Essen verbunden ist, auch wieder im wahrsten Sinn des Wortes herauszukotzen. Mhm. Ja. Und es ist ja nicht nur, dass die Nahrung, sondern auch die Gefühle, die jemand dann auch über viele Jahre geschluckt hat, ja, und die Gefühle, die unten gehalten werden, dass vieles wieder nach oben kommen kann. Mhm. Ja. Also ich will da gar nicht so ins Detail gehen, weil es eben auch verschiedene Gründe gibt, aber schon so vor allem diese genannten.
Und bei der Magersucht, was ist dann da dieses Leerfühlen, weil man wird ja wirklich, wenn man fast keine Nahrung mehr zuführt, der Körper gewöhnt sich zwar dran, aber baut natürlich stark ab. Ist es auch diese Selbst, also Schmerz zuführen kann man nicht sagen, aber es ist einfach, man schafft es nicht, Nahrung zuzuführen, weil man einfach kein gutes Gefühl dabei hat, Angst hat zuzunehmen oder weil man sich tatsächlich wehtun möchte?
Also das Letzte würde ich ausschließen, weil es ist nicht ein bewusster Vorgang, sich selbst weh zu tun, sondern eben auch, weil man das Ziel hat, diesem Idealbild zu entsprechen, auch diese Strenge oder sich auch nicht zu erlauben, sich gehen zu lassen und sich auch irgendwie in weiterer Sicht auch nicht zu erlauben, sich oder noch nicht zu wissen, wie es ist, sich was Gutes zufügen zu können. Ja?
Aber es hat nichts mit Bestrafung, Selbstbestrafung zu tun.
Nicht vordergründig. Natürlich, wenn man von außen hin sieht, kann man sich das nicht vorstellen, denkt man sich, das ist ja Selbstbestrafung, aber das passiert ja nicht bewusst. Ja. Das passiert ja auf keinen Fall auf einer bewussten Ebene. Mhm. Also wenn man jetzt einen Magersüchtigen fragt, dann würde der auf keinen Fall das bejahen, dass er sich selbst bestraft, sondern im Gegenteil. Ja. Der findet ja eher, dass die anderen sich bestrafen, weil sie so dick sind oder sich so maßlos gehen lassen und sich nicht unter Kontrolle zu haben. Die Kontrolle spielt ja auch einen ganz großen Aspekt bei jemandem, der sich so kontrolliert und der Kalorien zählt oder eben sich nicht freien Lauf lässt.
Das heißt, die Kontrolle verschafft diesem Menschen Schutz und Rahmen, und den will er nicht verlassen.
Sozusagen auch, Es ist ja schon auch viel, viel Schutz. Ja. Mhm. Auch viel Schutz.
Ein Schutz, der ihn eigentlich aber letzten Endes zerstört.
Ja, ein Schutz. Es ist auch ein Schutzmuster, das auf der anderen Seite auch negative Folgen hat.
Es gibt ja, wie gesagt, viele Formen der Essstörungen. Es gibt jetzt, es gibt schon länger die Essstörung, dass man nur Gesundes essen möchte, dass man sich fürchterlich schlecht fühlt, wenn man einmal einen fertigen Pudding erwischt hat oder wenn man nicht weiß, was da drinnen steckt in der Nahrung. Das nimmt schon wirklich Formen an bei jungen Menschen, dass die Angst haben, in einer Mensa etwas zu essen, wo sie nicht wissen, was da drinnen ist. Ist das einfach auch dieses Zeitalter, wo eben mit veganer Ernährung, vegetarischer Ernährung und dieses Nachhaltigkeitsthema, spielt das da hinein oder ist es auch nur einfach eine neue Form, aus dieser Geschichte Ausdruck zu verleihen, einfach mit sich selbst nicht zurechtzukommen? Denn eigentlich könnte man ja behaupten, ist ja nichts Schlechtes, wenn junge Menschen, auch ältere Menschen, ein besonders gutes Bewusstsein zu einer gesunden Nahrung aufbauen, aber das ist ja dann schon wieder so übertrieben, dass es wieder mit schlechtem Gewissen und Geißelung im Nachhinein zu tun hat. Also woher kommt jetzt das wieder, dass diese Menschen so den Zwang haben, nur gesunde, nachhaltige und biologische, vollwertige Nahrung zuzuführen?
Also meiner Meinung nach ist es wieder eine Form oder Ausprägung der Kontrolle. Mhm. Es ist halt eine andere Form, aber wieder die Kontrolle.
Mhm. Und das haben aber schon junge Mädchen, definitiv, also 15-, 16-jährige Mädchen, die wirklich Stress bekommen, wenn sie nicht wissen, was da drinnen ist. Ja.
Da hast du sicher mehr Erfahrung, weil, wie gesagt, meine Praxis ja eher für Menschen ab 18 zugänglich ist. Aber das ist eben eine Form der Kontrolle, eine Form wieder der Sucht zu viel des Guten. Also dieses Extreme, anstatt diese eigene Wahrnehmung in den Vordergrund zu stellen. Ja.
Was ist denn dein Rat, wenn man zu Hause ein Kind hat, einen Jugendlichen hat, auch wenn du sagst, erst ab 18 oder schon 18, 19-Jährigen zu Hause oder 19-jähriges Mädchen, das tatsächlich die Tendenzen anzeigt, in eine Richtung zu gehen, die nicht optimal ist, die eben übertriebene Kontrolle mit Kalorienzählen, ständige Gewichtskontrolle oder übertriebener Sport mit zu wenig Nahrungszufuhr etc., wenn man das beobachtet, was soll man denn als Elternteil machen? Soll man sich zuerst Rat von außen holen oder das direkt mit dem eigenen Kind ansprechen? Oder wie ist da die beste Vorgehensweise?
Also ich finde, die beste Vorgehensweise ist einfach zu schauen, in den Dialog, in den Kontakt zu kommen mit der Tochter, mit dem Sohn und da sehr sensibel darauf hinweisen oder einfach fragen auch, was brauchst du von mir, ich bin für dich da, wie geht's dir damit? Und wenn es läuft, dann läuft es ohne dies in diese Richtung. Und dann ist es für junge Erwachsene oder Jugendliche immer sehr hilfreich, zu wissen, dass sie mit der Thematik, wenn sie selber merken und sie spüren es und merken es und wollen es vielleicht nicht zugeben nach außen, aber wenn sie bei den Eltern oder vor allem bei der Mutter, meistens sind es die Mütter, die ja da mehr Kontakt haben, ohne die Väter jetzt ausschließen zu wollen, aber dass sie wissen und spüren, sie können jederzeit damit kommen und sie können jederzeit auch darüber sprechen, ohne verurteilt, ohne bewertet zu werden. Das ganz Wichtige ist, die Wertung rauszunehmen und einfach zu fragen, wie geht's dir, wie siehst du das, geht es dir gut damit und ich bin da, ich unterstütze dich einfach. Ja?
Das ist sozusagen im besten Falle, wenn sogar die Eltern so sensibel sind oder sensibilisiert sind, dass sie das mitbekommen und dann auf das Kind einwirken, egal welchen Alters. Der Worst Case ist, wenn das natürlich Eltern sind, die das dann vielleicht wahrnehmen, aber herunterspielen oder dann sogar zu einem Thema machen, das dann kontraproduktiv ist. Wenn wir jetzt Hörer haben, die jünger sind, zum Beispiel, und das hören und erkennen, dass die Eltern nicht hilfreich sind, eher kontraproduktiv sind, was ist dann dein Rat für so einen jungen oder ja, für einen jungen Erwachsenen? Was soll der, wenn er sich selbst erkennt in einer Essstörung, wie ist die beste Vorgehensweise?
Also entweder, wie gesagt, die Eltern, wenn es nicht möglich ist oder wenn der Zugang zu den Eltern nicht so vertrauensvoll ist, dann zu schauen, ob es eine Vertrauensperson gibt im Umkreis, ob es vielleicht eine Oma ist, eine Tante ist, ob es ein Lehrer ist, wo es darum geht, wo der junge Mensch sich öffnen kann und einfach über das reden kann. Es gibt verschiedene Hotlines, es gibt Draht auf Draht, es gibt Kummernummer, dort anzurufen und sich da mal zu erkundigen. Und
das Wichtigste ist quasi darüber reden, egal mit wem, also nicht egal mit wem, sondern mit einer Vertrauensperson. Aber wichtig ist, wenn man die Erkenntnis hat, dass etwas nicht ganz korrekt läuft, dann sollte man darüber sprechen. Die Problematik, glaube ich, ist allerdings, dass viele ja nicht erkennen, dass es einfach schon in die falsche Richtung geht, sich selbst schönreden oder einreden, dass sie es besonders gut machen. Ja. Ab wann sollte man erkennen oder was meinst du, ist so der Punkt, wo man selbst vielleicht nochmal nachschauen sollte, ob das gut ist, was man gerade macht?
Also ich vertraue darauf, ich vertraue echt drauf auch auf die auf diese Selbstwahrnehmungen von jungen Menschen, die merken das.
Mhm.
Und die merken das, wenn sie unruhig werden, wenn so vielleicht die Gefühle heraussprudeln wollen, wo vielleicht mehr Aggression plötzlich kommt, wo Genervtheit kommt oder so diese übertriebene Selbstkritik, ja, sich.
Mhm. Und glaubst du dann, dass so ein junger Mensch, wenn er das wahrnimmt, tatsächlich in der Lage ist, Hilfe sich zu suchen? Ist er dann nicht so mit sich selbst beschäftigt?
Wenn er weiß, dass er nicht bewertet wird und nicht mhm. kritisiert wird, sondern einfach drüber reden kann mit jemandem und sagen kann, du, mir geht's jetzt so und so, was denkst du? Wenn er weiß, dass er gehört wird und nicht, dass Ratschläge kommen. Ja? Mhm. Auch wenn die gut gemeint sind, sind Ratschläge für junge Menschen ja alles andere als hilfreich.
Mhm.
Ja? Ratschläge sind ja eher Kritik und mhm. Ratschläge sind ein Druck von außen.
Mhm.
So, dass jemand, der selbst merkt, ich zähle jetzt ständig Kalorien, das kann man schon mal machen für zwei mhm. Wochen oder für mhm. drei Wochen, dass man sich vornimmt, okay, da möchte ich jetzt 2 Kilo abnehmen. Aber wenn es dann in eine Richtung geht, wo das so überhand nimmt, ja, wo das auch so viel Zeit einnimmt, ja, wo man sich 5-mal am Tag oder 3-mal am Tag vor dem Essen und nach dem Essen auf die Waage stellt oder so, dass man einfach, und wenn es ein Gleichaltriger ist, ja, mhm. auch wenn es jemand ist, das Wichtigste ist, jemanden zu finden, zu dem man Vertrauen hat und so sich eine Außenmeinung einzuholen und dort auch zu sagen, was einen bedrückt.
Mhm. Wichtig ist halt, dass dann diese Person nicht in einem ähnlichen Boot sitzt, denke ich mir. Weil das hat man natürlich in der heutigen Zeit schon öfters mal, dass
ja.
da schneller mal Gleichgesinnte man auch als Freunde hat. Und dann wird es halt nochmal schwierig. Jetzt haben wir sehr viel über eher Magersucht und Essbrechsucht, haben wir auch besprochen. Es gibt natürlich auch die andere Seite des Übergewichts, das ja auch überhand nimmt. Seit jeher, seit ewigen Zeiten schon, haben wir es nicht im Griff. Liegt sicher auch am Überangebot der Nahrung, auch am Stress, kein richtiges Essverhalten. Aber dennoch, Essen kompensiert wahnsinnig viel, oder? Also Essen ist halt wirklich schon in unserer Zeit ein ganz extremes Kompensationsmittel geworden. Zum Glück, oder eher, weil ich meine, es gibt ja andere Möglichkeiten wie Drogen, Alkohol und Co., ja, einerseits, aber andererseits ist selbst Essen als Kompensationsmittel ein Problem. Warum ist das so? Warum ist Essen so extrem quasi in jeder Form momentan?
Warum es so ist, ja, so wie du es schon ansprichst, weil es eine Möglichkeit ist, auch zur Stressabfuhr, weil es auch zu der Schnelllebigkeit dazu gehört
mhm.
und weil es auch zum Stress dazu gehört, weil zu wenig Zeit oft ist auch, sich hinzusetzen, den Tisch schön zu decken und sich Zeit zu nehmen, sondern eben beim Würstelstand, beim Kebabstand mhm. zu essen. Und wie wir wissen, ist ja nicht nur die Quantität die Auslöser dafür, dass man zunimmt, sondern auch wie man isst.
Mhm.
Und da ist es schon ein Unterschied, ob ich jetzt Zeit habe, mich hinzusetzen, den Tisch mit Kerzen, Servietten zu decken, auch in Gesellschaft ist, ja, oder eben runterstopf, kaum kau und mhm. riesige Brocken verschlingen und dann geht es mir irgendwie besser, weil ich Zeit eingespart habe. Mhm. Ja.
Ich meine, ich erkenne mich da selber, jetzt bin ich natürlich auch ausgebremst, aber wenn man tatsächlich Mutter ist und Kinder hat, die man versorgt, noch selbst vielleicht auch und berufstätig ist, man hat für sich echt wenig Zeit und das ist tatsächlich so, dass man schlingt. Ja? Ich nehme mich mhm. da selbst auch daher. Man muss das wieder lernen, sich Zeit dafür zu nehmen. Und das heißt, wir kommen wieder zu dem Punkt, wichtig ist die Selbstfürsorge.
Die Selbstfürsorge, die Selbstwahrnehmung und ja, sich kennenzulernen, was kompensiere ich überhaupt.
Mhm.
Ja? Bin ich gerade allein, fällt mir die Decke am Kopf. Ist so, und so wie du sagst, da gehört ja nicht nur das Essen, gehört der Alkohol dazu.
Mhm.
Oder Essen ist ja seit jeher so eine Möglichkeit, sich zu belohnen auch. und hat es so den Belohnungseffekt. Mhm. Mhm. Und da ist es schon wichtig, auch zu schauen, was sind immer die Vorteile? Was sind die Vorteile? Was bringt es mir, wenn ich nichts esse? Und was bringt es mir, wenn ich esse, wenn ich zu viel esse? Mhm. Und beim zu viel Essen ist ja oftmals auch der Schutz, den ich mir dann zulege mit 20 Kilo mehr oder 30 Kilo mehr, der ja mitunter auch Schutz gibt, der Sicherheit gibt, ja, dieser Panzer, sich zu schützen vor Nähe, sich zu schützen vor Stress, ja, und sich da wohlig eingebettet zu fühlen in meinen eigenen Körper. Mhm. Ja. Und es ist schon auch wichtig, als Ansatz jetzt nicht zu kritisieren, sondern eben zu schauen, was ist der Vorteil, wenn Sie jetzt so sich mit 20 Kilo mehr sehen. Mhm. Ja. Und manche Menschen wissen das überhaupt nicht, aber es zeigt sich dann im Laufe der Therapie, dass dieses Abnehmen dann auch ganz viel mit Angst verbunden ist, weil ich da eben dünnhäutiger werde, weil ich mich mehr zeige, weil ich mich fast wie nackt zeige, obwohl ich angezogen bin. Mhm. Ja, wenn ich so diese Polsterungen, die Schichtweisen wieder ablege. Mhm. Ja. Und es geht, finde ich, in der Therapie auch dann sehr viel auch darum, diese Schutzmuster auch zu würdigen und fast wie so, gibt so eigene Möglichkeiten dann auch liebevoll, ja, dem zu begegnen, dass ich ja auch Schutzmuster brauche und dass ich diesen Schutz brauche, um mich vor gewissen verbalen Angriffen, Attacken oder so zu schützen. Und wenn ich da als Kind oder im Laufe des Erwachsenwerdens nicht gelernt habe, wie kann ich mich sonst schützen, wie kann ich sonst Stopp sagen, ist dieses Essen einfach eine Möglichkeit, um mich zu polstern. Wenn man sich das bildlich vorstellt, ist das ja eigentlich ja, ganz sicher. Normal. Ja, ja. Ja.
Das heißt, annehmen von diesen Schutzmechanismen und dann vielleicht versuchen, über einen vernünftigen Weg damit umzugehen und das, die Schutzmauer kleiner werden zu lassen, das ist ein guter Ansatz.
Und bin ich in der Lage, bin ich jetzt so eingebettet in ein angenehmes Beziehungssystem, in eine liebevolle Atmosphäre zu Hause, dass ich, ist diese Umgebung, in der ich mich befinde, ist die überhaupt jetzt so sicher und so wohlig, dass ich diese Schutzmechanismen wieder fallen lassen kann und nicht mich zu verurteilen, wie das ja meistens in der Gesellschaft auch passiert, unter Kindern ausgespottet wird, weil ein Kind mollig ist. Ja?
Ja, ja.
Oder auch von der Familie angefeindet wird, von Geschwistern oder von den Eltern ausgespottet wird, anstatt dahinter zu schauen, welche Atmosphäre haben wir überhaupt zu Hause, dass es das Kind vielleicht braucht.
Dass der dann spottet, ja selber ein Problem hat und es so quasi artikuliert, ist eine nächste Geschichte. Das heißt, wir haben hier eine Gesellschaft, die sehr bunt ist in ihren, sagen wir es einmal so, Störungen und die einen schaden, also die schaden sich dann teilweise ja gegenseitig. Selbst direkt in einer Familie natürlich, wo mehrere Familienmitglieder sind, hat jeder so sein Rucksäckchen zu tragen und kommt es zu gegenseitigen Verschärfung gewisser Schäden unter Umständen. Ja. Da kommen wir jetzt auch gleich, vielleicht noch abschließend zum letzten Thema. Du bist nämlich sehr breit aufgestellt als Psychotherapeutin. Du hast nicht nur Klientel mit Essstörungen, sondern du machst auch Familien- und Paartherapie. Willst du da vielleicht kurz selbst noch dein Portfolio nennen, was du alles abdeckst, bitte?
Also von der Psychotherapie selbst sind meine Schwerpunkte unter anderem eben Essstörungen, Angst, Panikattacken, ganz viel auch Depression und ich arbeite sehr viel mit Frauenthemen, auch sexuellen Missbrauch ist auch einer meiner Schwerpunkte und Burnout, wobei Burnout ja eigentlich die Auswirkung von Depression sind und dann bin ich Paartherapeutin, Imago-Paartherapeutin und arbeite somit auch mit Paaren eben. Und auch mache ich Generationen-Workshops. Ich arbeite sowohl in der Praxis mit Generationenpaaren, aber noch mehr, dass ich so 2 Generationen-Workshops mit einer lieben Kollegin eben leite, wo erwachsene Söhne, Töchter mit einem Elternteil leben, also ein Elternteil jeweils mit einem erwachsenen Sohn oder Tochter, die Möglichkeit haben, aufgestaute, langjährige Probleme eben zu bearbeiten. Aber es müssen nicht immer Probleme sein, sondern es geht auch darum, die Beziehung, die Eltern-Kind-Beziehung auf Augenhöhe zu heben.
Und wenn man das bei dir machen möchte, man findet dich, wie gesagt, im 7. Bezirk. Wenn man dich googelt, Gertraude
Thalendorfer Steinbauer.
Danke, genau. Und die Adresse, willst du sie auch noch
googeln? Ja, es ist 1070 Wien, Westbahnstraße 38, Tür 11. Meine Homepage, wenn ich sie sagen darf, ist www.selbstentfaltung.org. Da findet man mich auch. Ja.
Aber du bist natürlich sehr gut gebucht. Es war auch gar nicht so einfach, dass wir einen Termin vereinbaren konnten, aber wir haben es geschafft. Kommen wir, also ich nehme an, dass einige sehr Interessierte jetzt zugehört haben und auch noch zuhören werden, vielleicht noch zum letzten Thema, weil du eben sehr vieles abdeckst und sich sehr vieles auch vermischt. Du hast es schon sehr gut beschrieben, diesen Schutzmechanismus, den man sich auch gerne anisst, über Jahre, auch in einer Partnerschaft unter anderem. Leider funktionieren ja Partnerschaften nicht immer nachhaltig. Oft gibt es Scheidungen, Trennungen, die sind nicht immer schön. Manchmal geht es ganz gut. Aber oft bleibt man in einer Partnerschaft hängen, die nicht gesund ist und man da sich eben ein Verhalten aneignet, das nicht unbedingt optimal für einen selbst ist, wie eben auch ein nicht optimales Essverhalten, wo man vielleicht Gewicht zunimmt, der Partner das kritisiert etc. Das wirkt sich ja über längere Zeit auf alles aus, auf die Psyche sowieso, aber auch auf das Verhalten und auch auf Sexualität. Jetzt hast du das schon selber angesprochen. Wie schaut das aktuell aus? Die Sexualität ist natürlich auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, mittlerweile anders geworden. Man geht relativ offen nach außen hin schon damit um. Aber ist es tatsächlich so? Sind wir wirklich noch mehr freier damit, so wie in den 60er Jahren war es extrem, die Pizza und so weiter, oder ist es nur ein Schein und kein Sein? Wie siehst du das?
Also ich finde, es ist eher ein Schein. Ich finde, dass die junge Menschen und das Hauptalter bei mir, bei den Klienten ist schon, kann ich sagen, so von 30 bis 40, dass die wieder zurück zur konservativen Paarbeziehung gehen, finde ich.
Mhm. Das bedeutet, konservativ heißt monogam?
Konservativ heißt monogam und wieder den Wunsch eben zu heiraten, zusammenzuziehen, zu heiraten, sich treu zu sein, obwohl es nach außen hin ja mit den ganzen Möglichkeiten, wie man sich kennenlernt, über Internet und Tinder oder Parship oder wie es alle heißen, schaut vielleicht so aus, als wäre das viel offener, ja, und dass man vielleicht, oder Spinning Dates oder so, dass man viele auf einmal trifft. Und es ist zwar auf der einen Seite so die Angst, sich vorm Festlegen und Festnageln, was bei den Männern sehr oft ist, dass es so ein Konsumieren ist, so nach außen hin so ausschaut. Man will sich nicht festlegen, man will immer schauen, ob noch was Besseres nachkommt und immer sich so offen lassen noch. Mhm. Und andererseits aber ist dieser Wunsch nach Zweisamkeit, nach Nähe und nach ehrlicher Begegnung viel größer noch, weil ich merke, es kommen viel jüngere Menschen, die noch gar keine Probleme haben, auch in die Paartherapie. Die kommen nach 2 Jahren und sagen, wir haben keine Probleme, aber wir möchten von Anfang an eine sehr ehrliche Beziehung und eine wirkliche Nähe. Ja? Und die kommen, obwohl sie keine Probleme haben, die kommen, weil sie einfach lernen wollen, was heißt es, sich zu begegnen, ehrlich zu begegnen mit allen Ängsten auch, die man anspricht, die man vor 20, 30 Jahren überhaupt nicht angesprochen hat, da hat man gewartet, bis kracht. Und dann ist man schnell in Paartherapie gegangen, bevor man sich getrennt hat. Mhm. Und ich mache schon die Erfahrung, dass es jetzt von Anfang an der Wunsch ist, ohne dass irgendwie ein triftiger Grund im Raum
steht. Also präventiv quasi eine Therapie. Ja.
Und das finde ich sehr, sehr berührend und es berührt mich auch wirklich, weil ich sehe, und das passiert mit Menschen, die Ende 20 sind und um die 30 sind und sagen, wir wollen das präventiv, bevor wir eine Familie gründen und bevor wir Kinder kriegen, wollen wir das jetzt nutzen, die Zeit, dass wir wirklich die Hindernisse aus dem Weg räumen. Und das ist unglaublich berührend, bereichernd. Und
in einer Partnerschaft, die langjährig ist, über viele Jahrzehnte vielleicht sogar geht, und da ist es halt schon auch so, dass die Sexualität ein Thema bleiben soll und darf und kann hoffentlich. Aber was ist da dein Tipp? Wie kann man das verhindern, dass man da Langeweile entwickelt und dass man dann das Fremdgehen daher auch verhindert? Weil warum gehen denn manchmal dann die Partner fremd, weil ihnen die Abwechslung fehlt? Oder was ist da dahinter Gedanke? Oder was ist der Hintergrund? Oder ist es die Bestätigung, die man sucht? Ist es die Abwechslung? Oder ist es doch das Einschlafen der gemeinsamen Sexualität?
Wahrscheinlich all das, was du jetzt genannt hast. Und ich finde, dass es gibt so diese Ausgänge, ja, Ausgänge, die jemand verwendet in einer Beziehung, um wirklichen Kontakt und Nähe oder Konflikte zu vermeiden. Und zu diesen Ausgängen gehört Computerspielen oder Radlfahren oder sich oft mit Freunden zu treffen. Und einer der schlimmsten Ausgänge ist das Fremdgehen. Mhm. Ja? Und es kann aus verschiedenen Gründen bestehen, wenn eben diese Ehrlichkeit fehlt, zu sagen, wirklich auch die Konfliktbereitschaft fehlt in der Beziehung, nämlich bevor es soweit ist, die Ehrlichkeit, sich zusammenzusetzen und zu sagen, mir fehlt das und das und das in der Beziehung. Mhm. Und nicht der Wunschgedanke eben, ich brauche es nicht ansprechen und bevor ich es anspreche, bevor ich den Konflikt eingehe mit meinem Partner oder Partnerin, hole ich es mal lieber woanders. Mhm. Ja?
Also Kommunikation von Anfang an auf einer gleichen Ebene ist ganz wichtig.
Mhm. Ja.
Und
auch die Verantwortung zu übernehmen, dass jeder die Verantwortung übernimmt, auch für dieses Feuer und dieses Feuer, und wenn du es angesprochen hast, und die Lust und die Sexualität wird ja gefeiert von der Lebendigkeit in der Beziehung. Und dazu gehört auch das Streiten. Das heißt nicht, dass eine glückliche Beziehung ohne Streit ist, ganz im Gegenteil. Aber es ist die Frage, auf welchem Niveau streite ich.
Genau.
Streite ich so, dass es konstruktiv ist, dass ich meine Gefühle ausdrücke und die Wut am Tisch knall, ohne jetzt verletzende Worte zu verwenden? Oder streite ich so, eben den anderen niederzumachen? Und aus diesem Streit, aus diesem Andersartigsein entsteht ja diese Lust, die auch wieder die Basis für die Sexualität ist. Und wenn ich einmal das Interesse verliere und schaue, dass es nur harmonisch bleiben will, dann ebbt diese Lust natürlich nach und nach ab. Ja.
Logisch, genau. Ja, wenn eine Partnerschaft funktioniert und das wirklich gut getragen wird von beiden Seiten, mit Auf und Ab, so wie es sein soll, dann ist das gut. Aber leider die heutige Zeit oft zeigt, dass sehr viele Partnerschaften sehr kurzlebig sind, also es ist nicht von langer Dauer, man sehr schnell wechselt, vor allem wenn schon große Beziehungen hinter einem liegen. Und ich glaube, was ich so mitbekomme, ist es dann halt schwierig, auch irgendwo festzufahren, weil man die Sorge hat, vielleicht kommt nochmal was Besseres nach. Männer neigen vielleicht in die Gedanken in die Richtung zu denken, aber auch Frauen, sich dieses Festlegen, dieses Beziehungsmodell, schön, dass du meinst, es geht in die konservative Richtung, aber bis es endlich soweit ist, glaube ich, ist es noch ein langer Weg für viele Personen, die eben schon negative Beziehungserfahrungen haben. Und da spielt dann, um auf das Thema Ernährung zurückzukommen, auch immer wieder das Essverhalten eine große Rolle, weil ich auch erlebe, dass manche Frauen vor allem dann auch das sehr oberflächlich betrachten, die Optik, ihre eigene, sich erst darauf einlassen, wenn sie die Kilos wieder haben. Also auch da spielt wieder das Essverhalten, das Diätverhalten eine große Rolle in der Partnerfindung und auch dieses Miteinander, also das ist schon alles sehr stark vernetzt und sehr oberflächlich teilweise. Ja. Ich glaube, dass wir da schon in einer besonderen Zeit gerade stecken, wo es schön wäre, wenn viele vielleicht sich auch helfen lassen würden, um wieder den Boden unter den Füßen zu bekommen, um zu erden, sich erden zu lassen. Weil ich glaube, dass dieses immer besser, immer schneller, immer weiter, was du vorhin schon angesprochen hast, beim Sport zum Beispiel, in der Leistungsgesellschaft, sich auch da widerspiegelt. Noch besser, noch mehr Sex, noch schnellere Partnerschaftswechsel. Ich glaube, dass das da auch so ein Thema ist. Wie kommt man da wieder raus? Es gibt schon so Junkies, die das wie Binge-Eating, halt Binge-Dating, ja. Wie ist denn da der Weg raus? Wie schafft man das? Gibt es da auch eine...
Ich glaube, das ist jetzt sehr schwer, so kurz zu beantworten. Es hängt schon von den eigenen Werten auch ab, ne? Von der eigenen Bereitschaft, sich auf Beziehung einzulassen und auf den Sinn einer Beziehung. Ja, und die eigenen Werte zu beleuchten und in den Vordergrund zu stellen. Und wenn die Angst so groß ist, sich einzulassen und sich festzulegen, dann ist das natürlich eine gute Ablenkung, ja? Den Partner immer dann zu wechseln, wenn ich anstehe. Und bis jemand mitkriegt oder bis jeder mitkriegt, dass die Themen, die Grundthemen, die Beziehungsthemen sich ja im Grunde ja bei jedem, in jeder Beziehung wiederholen, muss man halt einige Runden durchgehen. Und dann irgendwann einmal kommt man drauf, aha, eigentlich sind es nicht die bösen Partner, die man sich angelt, sondern sind es die eigenen Themen, die immer wieder kommen und die man der Partner spiegelt. Und das ist ja das Geschenk in einer Beziehung, dass ich durch den Spiegel meines Partners auch mehr zu mir finde. Ja? Und dazu gehört aber so eine gewisse Beziehungsbereitschaft. Und auch die Bereitschaft, sich auch verletzen zu lassen oder verletzt zu werden, nicht verletzt zu lassen, verletzt zu werden.
Ich habe immer Risiko wieder einzugehen, um vielleicht doch auf eine höhere Ebene zu kommen mit der Beziehung.
Ja.
Genau wie mit allen anderen Dingen. Manchmal muss man sich halt darauf einlassen, um es zu verbessern für sich. Aber das muss man selbst erkennen.
Genau.
Wie bei allen anderen Dingen. Ne?
Und wenn jemand den Weg des Singles lebt und glücklich ist, dann ist er als Single glücklich.
Genau.
Und ist er auch glücklich, alle 2 Jahre den Partner zu wechseln. Ich finde, wenn es passt, dann passt es.
Jeder soll das so machen, wie er möchte.
So ist es.
Monogamie, Polygamie, alles ist erlaubt, nur er soll glücklich machen.
Genau.
Ja. Also ein spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten jetzt noch über ganz andere Themen weiterreden. Vielleicht können wir das auch noch in einer anderen Podcast-Folge. Aber fürs Erste müssen wir es leider zeitlich hier begrenzen und beschließen. Das war sehr schön. Danke für das sehr nette Gespräch. Vielen Dank für den Tee und den guten Kuchen. Und ich hoffe, wir haben viele Hörer gehabt. Ich nehme an, dass einige das sehr positiv wahrnehmen werden.
Ich danke dir auch für deinen Besuch und ja, vielleicht gibt es ein weiteres Thema und wünsche dir auch noch einen schönen sonnigen Tag heute im Februar.
Es gibt noch viele Themen, die ich mit dir hier bearbeiten wollen würde. Bis zum nächsten Mal.